Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio. Wo und wann Sie wollen.
Mit der Kommissarin Judith Krieger hat sich Gisa Klönner einen Lebenstraum erfüllt. Denn seitdem Judith Krieger ermittelt, ist ihre Schöpferin Gisa Klönner Bestsellerautorin und kann vom Schreiben leben. Davon hat sie schon als junges Mädchen geträumt und ihr Ziel hartnäckig, erst durch ein Literaturstudium und später an verschiedenen journalistischen Stationen verfolgt. Judith Krieger und ihr Kollege Manny Corzelius bewegen sich in den Schattenwelten des Lebens, die bei Gisa Klönner nie nur schwarz sind. Genauso wenig wie die Menschen auf den Sonnenseiten nur weiß sind. Darüber, was in diesen Grauzonen des Lebens passiert, da wo Menschen schuldig werden, manches Mal sogar unschuldig schuldig werden, darüber will Gisa Klönner schreiben. Jetzt zum ersten Mal auch in einem Roman. Das Lied der Starren nach dem Frost hat sie die autobiografisch inspirierte Geschichte genannt, die aber nicht nur eine Familiengeschichte ist, sondern auch ein sehr sprechendes Bild des geteilten Deutschlands. Darüber werden wir reden. Gisa Klönner, herzlich willkommen. Schön, dass Sie heute Morgen zu uns gekommen sind. Herzlich willkommen alle, die eingeschaltet haben. Am Mikrofon Angela Krumpen. Die Sendung Menschen Gisa Klönner heute zu Gast. Gisa Klönner, unser Gast muss am Anfang selber arbeiten und sich selber vorstellen. Deswegen bitte die schreckliche Frage, Alter?
48 Jahre.
Da kniept sie mit dem Auge. Beruf?
Schriftstellerin.
Berufung?
Schreiben.
Religion?
Evangelisch.
Wie gerne?
Mit Überzeugung.
Von meinem Vater habe ich?
Den Willen durchzuhalten und das Wissen, dass es immer wieder hochgehen kann.
Ohne meine Mutter?
Hätte ich vielleicht keine Geschichten erfunden.
Mit 3 habe ich schon in Notizbücher
gekritzelt und Schreiben gespielt.
Ernsthaft angefangen, Tagebuch zu schreiben, habe ich als?
Als Mädchen mit circa 10 oder 11 Jahren.
Schriftstellerin zu werden, habe ich mich erstmal nach dem Abi nicht getraut, weil?
Damals Schriftsteller ältere Herren waren, die in Darmstadt, wo ich aufgewachsen bin, Preise verliehen bekamen von der Büchner Gesellschaft.
Damit konnten Sie nicht konkurrieren, mit einem älteren Mann. Im Literaturstudium konnte ich?
Lernen, dass die deutsche Sprache und deren Analyse sehr, sehr schwer sein kann.
Als Journalistin wollte ich
die Welt verändern.
Den Mut, wirklich mein erstes Buch zu beginnen, hatte ich als?
Als ich meinen Redaktionsjob gekündigt habe und gedacht habe, wenn ich es bis zum 40. Geburtstag nicht geschafft habe, wann dann?
Judith Krieger ist zu mir gekommen als?
Als ich in einem Yoga-Ashram war.
Manny Corzelius hat sich dazu gesellt, weil?
Eine starke Figur einen starken Widersacher braucht, der trotzdem nicht nur böse ist.
Ich recherchiere für meine Geschichten, wenn?
Wenn die erste Idee da ist.
Vom Schreiben leben können kann nur wer?
Wer Bücher verkaufen kann, das heißt, wer Leser findet.
Mich interessiert, was der Tod mit den Überlebenden macht, weil?
Weil es da um die ganz große Sinnfrage des Lebens geht.
Musik bekommt in meinen Büchern so viel Raum.
Weil Musik mir sehr viel bedeutet und weil Musik eine andere Art der Kommunikation ist.
Wenn ich meine große, riesengroße evangelische Pfarrhaus- oder Pfarrersfamilie besuche, dann
bin ich froh.
Wenn ich mit der Hand schreibe,
fließen meine Ideen besser aus der Feder.
Im Regal neben meinem Schreibtisch stehen 2 Postkarten große Porträts von Charlotte und Emily Brontë, weil?
Weil beide mit ihrer Fantasie so viel bewegt haben, obwohl sie eigentlich nur Pfarrerstöchter waren in einem Moor in Nordengland.
Schon wieder Pfarrerstöchter und schon wieder sowas wie Mecklenburg mit dem Moor. Eine Band mit lauter Krimi-Autoren kann nur funktionieren, wenn?
Wenn wir uns alle an unsere Termine halten.
Netzwerken ist für mich so wichtig.
weil ich selber gerne was weitergeben möchte und weil es Spaß macht.
Frauennetzwerke sind?
Ein Lebenselixier.
Menschen, die selber schreiben wollen und sich deswegen an mich wenden, ermutige ich, wenn?
Wenn ich das Gefühl habe, dass sie es wirklich ernst meinen und dass es sich lohnt, dass sie einen Funken Talent haben.
Zu all diesen Themen jetzt mehr.
Er liebte Musik und er liebte sein Land, schien mit der Natur fast verwachsen, obwohl er in seinem Leben niemals so etwas wie Outdoor-Kleidung trug. 3 oder 4 Mal bin ich mit ihm allein in den Wald gegangen. Dann schnitzte er mir einen Spazierstock und nahm mich an die Hand. Und ich mühte mich, mit seinen langen Schritten mitzuhalten, damit mir auch keines der Wunder, die uns begegnen würden, entginge. Der Eisvogel mit den Edelsteinfedern, der Habicht am Himmel, die knorrigen Eichen mit den Gesichtern, die Anemonen im Buchenhain, die er Himmelssterne nannte, der Nebel, der im Dämmerlicht aus den Wiesen wallte, Traumschleier wie in dem Matthäus-Claudius-Lied, das er vor dem Schlafengehen anstimmte.
Siehst du, mein Kind, wie schön unsere Heimat ist?
Und ich nickte und sah, saugte alles auf. Ich lernte den Warnruf des Eichelhäers erkennen, das Zirpen des Zaunkönigs, die Nachtigall und die Krähen, das Keckern der Amseln.
Und weißt du auch, Kind, was die Amseln von den Staren unterscheidet?
Die Amseln sind schwarz.
Die Stare sind auch schwarz. Erst wenn man genauer hinsieht, erkennt man in ihrem Gefieder winzige Tupfen. Und sie sind etwas kleiner.
Und wie singen Stare?
Das ist schwer zu sagen. Man kann ihnen nicht trauen.
Ich starrte ihn an. Die Stare glänzten so hübsch im Sonnenschein. Waren das wirklich heimtückische Vögel?
Sie singen mal so, Mädchen. Sie äffen die anderen einfach nur nach.
Warum machen sie das?
Gott hat sie so geschaffen.
Unser Gast heute in der Sendung Menschen ist die Schriftstellerin Gisa Klönne. Und gerade hat sie für uns aus ihrem ganz neuen Buch gelesen, Das Lied der Stare nach dem Frost heißt es. Und es ist zum ersten Mal kein Krimi. Gisa Klönne, Sie haben als Autorin einen Ausflug in ein anderes Genre, in den Familienroman gemacht. Und in dem Auszug gerade haben wir schon 2 der wichtigsten Personen zugehört, der Hauptperson Rixa und ihrem Großvater Theodor. Wie es sich für einen Familienroman gehört, gibt es aber noch jede Menge andere Personen und viele Zeitebenen. Ein Familienepos, das die deutsche Geschichte und die deutsche Teilung lebendig werden lassen wollte. Gisa Klönne, diese Geschichte wollten Sie unbedingt schreiben. Warum?
Ich glaube, weil sie immer in mir war. Ich glaube, seit meiner Geburt, wo es schon losging, dass ich getauft wurde und natürlich von meinem Großvater getauft werden sollte, der aber nun mal in der DDR lebte, in Mecklenburg eben. Wir sind eine große geteilte Familie. Ein Teil der Kinderschar meines Großvaters wanderte in den Westen aus, bevor die Mauer errichtet wurde. Dazu gehörte eben auch meine Familie. Ein Teil blieb im Osten, also versuchte man zusammenzukommen. Und jedes Zusammenkommen dieser Familie über die Grenze und die Widrigkeit war mit Geschichten verbunden, mit Abenteuern.
Ihre Taufe auch schon?
Auch schon meine Taufe. Ich wurde zur Schmugglerin gemacht. Vielleicht habe ich ja deshalb später Krimis geschrieben. Also man packte den Kinderwagen aus, packte unten rein alles, was man für die Taufe brauchte. Butter, Braten, Kaffee, Schokolade. Obendrauf die Matratze, obendrauf mich. Und an der Grenze beim Umsteigen, man fuhr mit dem Zug in einem eisigen Winter, hieß es dann, also mein schweres Kind. Und meine Eltern haben genickt und gehofft, dass ich nicht rausfiel. Und es ging irgendwie gut. Die Zöllner haben geglaubt, dass das Kind so schwer wäre.
Tja, auch so wie Sie vor mir sitzen, sieht es gar nicht aus, als wären Sie ein schweres Kind gewesen. Es geht in diesem Buch nicht explizit um Ihren Uropa Erich, Ihren Großvater Karl oder Ihre Oma Elfriede. Aber Sie haben viele alte Briefe, Fotos und Tagebücher Ihrer Familie dafür gelesen. Wenn wir jetzt mal, also Sie schreiben das immer und Sie betonen das auch, das ist nicht die Geschichte Ihrer Familie, sondern das ist eine Geschichte, wie es hätte sein können. Wenn wir das mal als gegeben hinsetzen, was haben Sie denn unabhängig von dem, was Sie dann aufgeschrieben haben, über sich und Ihre Familie herausgefunden dabei?
Ich habe ganz viel herausgefunden, wie sich Dinge vererben, wie sie prägen, ob sie nun ausgesprochen und lauthals weitergegeben werden von Generation zu Generation oder ob sie vielleicht auch niemals ausgesprochen werden und eher so etwas ist wie eine Eigenart oder eine Art, die Welt zu sehen. Vielleicht auch Dinge wie nächtliche Schlaflosigkeit, ein gewisser Hang vielleicht zu viel zu grübeln, eine bestimmte Art, die Welt zu sehen und ihr zu begegnen. Ich habe sehr viel gelernt, wie das funktioniert über die Generationen.
Sie haben ja auch manche Dinge, was auch immer das mit Ihrer Familie zu tun hat, die einfach, wo die Dinge bleiben, wie dieser Pfarrfraus Elises Apfeltraum oder der Apfelkuchen, jedenfalls wie der in jeder Generation auftaucht und immer gleich schmeckt und genau deswegen natürlich so gut schmeckt, weil da ein Schuss Rum bei ist zum Beispiel. Also, dass die Menschen verschwinden, aber dass die Dinge bleiben.
Ja, und die Menschen verschwinden natürlich auch nicht wirklich. Also ich habe dem Buch ja das Motto vorausgesetzt, wir sind Erinnerung. Und als ich das gefunden habe, es stammt von dem amerikanischen Psychologen Daniel Schachter, war ich sehr froh, weil es das auf den Punkt gebracht hat. Wir sind ja selbst Erinnerung in den Köpfen anderer und Tote leben in uns auch weiter, indem wir uns an sie erinnern, fast als wäre jemand nur im Nebenraum. Etwas bleibt ja immer, verformt sich aber auch.
Was ich beim Lesen gedacht habe, ist, dass sich diese Erinnerung ja nicht, egal wie sehr wir das wollen, nicht steuern lässt. Also mir kam das so ein bisschen vor, dass in der Familie ein PR-Image aufgebaut wird. So war der Großvater. Er war und so
das
wie
sind die Legenden. Das gibt's, glaube ich, in jeder Familie. Genau. Man erzählt die Geschichten und erzählt sie wieder und irgendwann kann man auch gar nicht mehr unterscheiden. Hat man das jetzt eigentlich selber erlebt? War es so oder ist es nur immer so erzählt worden und vielleicht auch über die Jahre noch geschliffener und stilisierter worden? Und zum Schluss glauben alle, das ist die Wahrheit. Aber vielleicht ist es gar nicht die Wahrheit.
Aber wie bei so einem PR-Image von Madonna wird ja total kontrolliert, was veröffentlicht wird oder nicht. Ist das ja in Familien auch so. Und man erzählt eine Geschichte von einem Menschen und lässt andere Sachen weg und will auch kontrollieren, was erzählt wird und was nicht erzählt wird. Und das verwebt sich zu so einem Konglomerat und macht, dass man trotzdem das, was man nicht erzählt, sich mittransportiert.
Auf irgendeine Weise muss es so sein, wobei ich nie pauschal sagen würde, jede Familie feilt an einem PR-Image. Also ich glaube schon, wir sind eine sehr geschichtslastige Familie, eine Geschichte, in der viel und gern geredet wird. Aber im Kleinen gibt's das bestimmt überall. Es wird irgendwas erzählt, es wird irgendwas nicht erzählt. Mhm. Jeder hat doch Macken und Dinge, die er gerne für sich hält. Nicht jeder trägt sein Herz auf der Zunge. Und die Nachfahren machen sich irgendwie einen Reim drauf.
Wenn man auf ihrer Homepage ihre Notizen liest, ich habe die rückwärts gelesen, aber man könnte die ja auch vorwärts lesen von 2008 bis heute, dann kann man rückwärts sehen, wie der Roman entstanden ist. Man kann das dann vorwärts sich wieder vorstellen, wie das passiert ist. Aber da wird so deutlich, dass sie diese Geschichte, dass die wie als wäre sie aus ihren inneren Schichten nach oben gewachsen.
Das ist so. Es war schon ein gewaltiges Unterfangen und die Initialzündung gab eigentlich ein Familientreffen im Jahr 2007, wo mir ein Onkel Briefe aus den 44 und 45 aus diesen Jahren zusteckte und sagte, das wäre vielleicht was für dich. Dann habe ich mir mühsam beigebracht, das zu entziffern, Sütterlin-Handschrift auf ganz feinem, dünnen, brüchigen Papier. Und darin gab es einen Grundkonflikt. Dieser Grundkonflikt war auch eigentlich erstmal politisch, nämlich wie verhält sich ein evangelischer Pfarrer im Dritten Reich? Schließt er sich der bekennenden Kirche an, wofür es natürlich moralisch jeden Grund gab? Oder laviert er sich irgendwie durch, tendiert zu den deutschen Christen, die ja für Hitler waren? Ist womöglich sogar in der Partei, sogar in der SA, ist also ein überzeugter Hitler-Anhänger und trotzdem bezeichnet er sich als Christ. Und da ich dachte, das ist eine Geschichte, daraus muss man was machen. Das ist ein großer moralischer Konflikt, der da in der Vergangenheit war.
Und daraus haben Sie diese Familiensaga, sage ich jetzt mal, dieses Familienepos geschrieben, das Lied der Stare nach dem Frost, das natürlich auch autobiografisch inspiriert oder motiviert ist. Aber über Ihre wahre Kindheit sprechen wir nach den Nachrichten. In der Sendung Menschen ist heute Gisa Klönne zu Gast. Sie hat mit 3 Jahren in ausrangierte Taschenkalender gekritzelt, Worte aus ihren Lieblingsbüchern abgemalt. Das ist dokumentiert. Gisa Klönne hat es auf ihrer Internetseite zum Beispiel mit einem Foto eines Kalenders vom Januar 1967 getan. Die Amsel steht da. Das ist so ziemlich das Einzige, was ich lesen kann von dem, was da steht.
Ich glaube, es heißt, die Amsel singt heute so schön.
Aha.
Und als ich das gefunden habe, dachte ich, das stelle ich jetzt auf meine Website, als wäre es ein früher Vorgriff auf dieses Buch, in dem dann die Stare so anders singen als die Amseln.
Wobei es bei Ihnen ja dauernd um Vögel geht. Um Eisvögel, um ich weiß nicht was, es geht dauernd um Vögel und die gleichen Vögel tauchen auch in verschiedenen Büchern auf.
Ja, nicht ganz. Also es gab die Krähen im ersten Kriminalroman, dann gab es den Eistaucher, den kanadischen, im zweiten und jetzt gibt es die Stare.
Ja, aber habe ich den Eistaucher nicht noch irgendwo anders gefunden?
Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen.
Warum habe ich den? Also das gucke ich nach, aber nicht jetzt.
Also Natur spielt eine große Rolle, damit haben Sie recht und damit natürlich
Vögel.
Auch die Tiere.
Ja.
Und die Vögel, ja.
Aber Sie schreiben dazu, dass Sie niemand gedrängt hat, das zu tun. Können Sie sich denn noch erinnern, warum Sie solche Lust hatten, Worte zu malen erst und dann zu schreiben?
Also ich glaube, dafür war wirklich meine Mutter verantwortlich, die mir ganz viele Geschichten vorgelesen hat und auch immer, wenn wir spazieren gingen, oft in den Wald, auch Geschichten erfunden hat für mich. Und sie hat mir aus diesen kleinen Pixi-Büchern vorgelesen. Die haben wir, also da waren wir mit so einem Pixi-Buch, konnten wir uns 2 Stunden beschäftigen. Sie hatte eine unglaubliche Fantasie und als ich dann später lesen gelernt habe, war ich bitter enttäuscht, dass diese ganzen Geschichten, die für mich in diese Pixi-Bücher zu diesen Bildern gehörten, überhaupt nicht da drin standen.
Ein Satz mit 5 genau. Worten, fertig. Ja. Sie schreiben auch, dass es keine lebenden literarischen Vorbilder gab in Ihrer Familie und eigentlich auch nicht in Ihrer kleinen Stadt, das haben wir ja im Fragebogen schon gestreift. Was war das denn für ein Kosmos, den die kleine Gisa vorgefunden hat? Viel Fantasie offensichtlich?
Ja, viel Fantasie. Ich glaube, ich war ein sehr beschütztes Kind erst einmal. Es war sehr ordentlich. Meine Mutter nähte auch sehr viel, also mit bunten Stoffen. Sie malte. Also es war so, natürlich ging man als Nachkomme, also auch in zweiter Generation zum Musikunterricht, lernte Blockflötenspiel, dann Klavierspiel. Also so eine kleine musische, gute Tochterbildung, glaube ich, habe ich in den ersten Jahren schon mitbekommen. Das Wilde, das Verwegene, dieses jetzt nicht brav sein und irgendeinen bürgerlichen Beruf ergreifen, sondern eben Künstlerin werden wollen, Schriftstellerin, das gab es definitiv nicht in meinem Umfeld und das haben meine Eltern dann auch irgendwie mit großer Skepsis betrachtet.
Von Ihrem Vater haben Sie im Fragebogen gesagt, dass Sie von ihm den Willen haben durchzuhalten. Den kann ich nicht so viel finden, auch in dem Buch Danken Sie Ihrer Mutter. Was war das? Also was war das für ein Mensch? War das eher ein Ingenieurtyp oder?
Also mein Vater ist Ingenieur, er lebt ja noch und ich habe bei ihm gelernt, er hat sich ganz, ganz früh als eigentlich Elektrotechniker, hat er sich dann den Computern zugewandt.
Ah.
Ich sehe noch, wie er mit ganz glänzenden Augen mir den ersten Taschenrechner präsentierte, den es damals so gab. Das war irgendwie Ende 60er, Anfang 70er Jahre ein Riesending. Konnte die 4 Grundrechenarten irgendwie mühselig auf, ich weiß nicht wie viele Kommastellen ausrechnen. So, er hatte dieses Innovative und er hat mehrfach den Job wechseln müssen, immer wieder neu anfangen müssen, auch dann mit 55, als dann seine damalige Firma sich quasi sehr verkleinerte, ihn auf die Straße setzte, dann nochmal selbstständig gemacht und neu angefangen. Und ich glaube, so dieses diese Stehaufmännchen-Qualität, die er auch schon als Junge hatte, wie er mir jetzt in Geschichten erzählt. Und auch so was humorvoll Optimistisches in Anbetracht von Schwierigkeiten. Das habe ich von ihm.
Da liegt es ja völlig auf der Hand, Krimis zu schreiben, wenn man humorvoll optimistisch groß geworden ist.
Meine Figur Manny Corzilius hat das zum Beispiel sehr von mir übernommen, während Judith Krieger eher das düstere, melancholische hat, was ich auch in mir trage.
Sie haben, so schreiben Sie jedenfalls, säckeweise später Bücher aus der Bibliothek in Ihr Zimmer getragen und dann ernsthaft angefangen, ein Tagebuch zu schreiben. Dass Sie das getan haben, ist das eine, aber warum haben Sie das gemacht?
Richtig erklären kann man sowas, glaube ich, nicht. Für mich war es einfach meine Art, die Welt zu begreifen und so ist es bis heute geblieben. Also es war einfach immer diese Faszination für Sprache und dieses, wenn ich zu mir selbst zurückkehren will, wenn ich bei mir selbst sein will, dann schreibe ich. Das war einfach schon ganz früh ein Grundbedürfnis, obwohl ich es so damals nicht hätte ausgedrückt. Da war es einfach, glaube ich, eher sowas, ich fand das cool, wie man heute sagen würde. Ich wollte dann auch, dann gab es mal ein Buch aus der Bücherei, wo ein Mädchen Tagebuch führte. Dann dachte ich, das ist toll, das willst du auch. Ne? Und aber im Laufe der Jahre hat sich eben herausgestellt, dass es wirklich meine wesentliche Basis ist. Also wenn man mir das wegnehmen würde, Stift und Papier letztendlich, ich wäre, glaube ich, nicht richtig ich.
Der Traum, Schriftstellerin zu werden, den haben Sie da zwar schon geträumt, aber der war trotzdem weit weg und dann waren sie doch auch ein bisschen brave Tochter und sie haben eingewilligt, erstmal was Ordentliches zu machen.
Naja, sagen wir so, es waren sehr rebellische Jahre vorweggegangen, bevor ich dann gedacht habe, okay, ich schreibe mich mal an der Uni ein.
Und
habe dann auch an der Uni recht lange studiert und Verschiedenes studiert, waren ja im Ausland und
genau, sie haben Literatur studiert, unter anderem in England, aber davon erzählen wir gleich. Domradio, die Sendung Menschen, heute mit der Schriftstellerin Gisa Klönne, die nach dem Abitur Literaturwissenschaften studiert hat, unter anderem in England. Gisa Klönne, in der englischen Literatur kann Mann oder öfter vielleicht noch Frau die ganz großen Gefühle finden. Ist Ihnen das auch so gegangen?
Absolut, die Germanistik war doch sehr verkopft. Und die deutsche Literatur war eine ganz, ganz ernste Sache. Und das haben wir ja bis heute. Es gibt die ernste Literatur und die Unterhaltungsliteratur. Mhm. Und im Feuilleton dürfte etwas, was unterhält, darf eigentlich im Feuilleton kaum vorkommen. Und in England konnten Autoren, Autorinnen einfach spannende, pralle Geschichten erzählen und galten trotzdem noch als Literaten. Und der Unterricht an der Universität war wesentlich verständlicher, sage ich mal. Also die Sätze waren kürzer. Die Wissenschaftssprache durfte selbst auch pragmatisch und gegenwartsorientiert sein, sage ich mal. Und das hat mich gefesselt. Ich habe dann sofort, als ich wieder zurück in Deutschland war, zur Anglistik als Hauptfach gewechselt. Und das war wirklich dann so nochmal ein Initialfunken, wie vielleicht früher in der Bücherei die ersten Geschichten, die mich als Mädchen faszinierten. Ah, so kann Literatur auch sein.
Haben Sie in der Zeit auch geschrieben?
Ja, immer natürlich Tagebuch und auch erste Schreibversuche gemacht. Aber immer sehr zaghaft, würde ich sagen. Also einerseits der große Drang und andererseits dieses, vom Schreiben als Schriftstellerin kann man nicht leben. Und dann waren das ja auch diese, ich bin ja ein 60er-Jahrgang und was uns als Standardformel überall hin begleitete war, ihr seid so viele, die geburtenstarken Jahrgänge, was soll aus euch werden? Und was will man denn mit einem Magisterstudium in Literaturwissenschaft bitte mal für einen Beruf ergreifen?
Lehrer war auch nicht besser, die sind alle arbeitslos geworden in der gleichen Zeit.
Ja.
Sie haben nach dem Studium aber trotzdem Ihren Traum nicht aufgegeben. Sie haben ihn anders verfolgt. Sie haben sich gedacht, Schriftstellerin weiß ich nicht, aber wenn ich schreiben will und davon leben will, kann ich als Journalistin arbeiten. Das haben Sie getan für ganz, ganz unterschiedliche Medien, von Emma bis zu Nachrichtenredaktionen, und Sie haben Reisereportagen geschrieben über die Frostfrauen und andere spannende Dinge. Und jetzt konnten Sie vom Schreiben leben, aber richtig Spaß gemacht hat es Ihnen auf Dauer auch nicht. Dafür, so schreiben Sie dasselbe, haben Sie die Menschen, die Geschichten hinter den Geschichten zu sehr interessiert. Und was ich spannend finde, ist, dass Sie sich damals schon auf die Schattenseiten, auf Gewalt und Unterdrückung und auf die Zerstörung, zum Beispiel die Zerstörung der Umwelt, spezialisiert haben. Was war das, dieses Schreiben und das Merken, wohin zieht mich das Schreiben?
Tja, vielleicht hatte ich damals oder wahrscheinlich hatte ich damals tatsächlich so ein bisschen die Illusion, ich könnte vielleicht durch mein Schreiben die Welt ein bisschen besser machen, sie verändern. Und dann ist es natürlich so, wenn alles gut ist, muss man es vielleicht nicht so, oder man muss es auch beschreiben. Das ist ganz wichtig. Das ist eine Erkenntnis vielleicht der späteren Jahre, dass auch das Gute seinen Raum hat. Aber damals war es für mich eher so, das Schreiben hatte auch was mit Leid zu tun, war also ein Medium, in die Tiefe zu gehen, auch Schmerz zu artikulieren.
Aber Sie haben im Fragebogen ganz ohne zu zögern gesagt, ich als Journalistin wollte ich die Welt verbessern.
Ja,
das war
damals
jetzt,
so.
Jetzt kommt es
das
so zögerlich, so. Aber eben war das so, dass so ganz klar.
Ja, ja. Ich hatte wirklich diesen Enthusiasmus und dachte, ja, wir können was reißen, wir können was machen.
Wenn ich den Menschen sage, dass die Umwelt zerstört ist, dann verhalten sie sich anders.
Wenn ich den Menschen zeige, wie man was passiert, wenn man die Umwelt weiter zerstört, und vielleicht auch Lösungen aufzeige, wie es anders sein könnte. Also das war damals Anfang, Mitte der 90er Jahre, da habe ich viel für den BUND, Bund für Umwelt und Naturschutz, gearbeitet. Und da hatten wir diese große erste Nachhaltigkeitsstudie. Und dieses mit einer sozialen Gerechtigkeit, wo eigentlich alle Themen drin waren, die mich gepackt haben. Das war etwas, wo ich dachte, ja, das ist nicht nur irgendwie, es geht hier nicht nur um verseuchte Seen. Es geht auch um das, was wir heute auch wieder haben. Ausbeutung von Menschen, das ist auch, gehört genauso rein in eine bessere Welt.
Das heißt, wenn Sie sagen, mich haben die Schattenseiten angezogen, dann haben Sie nicht die Schattenseiten angezogen, weil Sie sich mit der Logik der Verbrechenseite, der dunklen Seite befassen wollten, sondern weil sie wollten, dass das Licht in den Schatten kommt, dass es hell wird, dass es heil wird.
Ja, und zumindest haben mich immer auch die Menschen fasziniert und interessiert. Also einerseits zum Beispiel, als ich als Reisereporterin dann in Russland nördlich des Polarkreises unterwegs war, habe ich so faszinierende Frauen kennengelernt, die da in einsamen, vereinsamten Dörfern, wo alles zusammengebrochen war, trotzdem ausharrten und irgendwie es schafften, da sich so einen Funken Lebenswillen, vielleicht sogar was Schönes zu bewahren und den Mut nicht zu verlieren. Sowas interessierte mich. Sowas interessiert mich bis heute. Also so wirklich zu gucken, was macht eine Welt mit Menschen und wie verschieden begegnen Menschen diesen Missständen, mit denen sie konfrontiert sind. Also dieses heile Welt, rosa, rot, das gibt es, glaube ich, nicht und das hat mich auch nicht so interessiert.
Bleiben wir doch mal ganz kurz bei den Frostfrauen, denn das sind die doch, die Sie da gefunden haben. Wie haben Sie das denn gemacht? Also wenn Sie den Fragen nachgegangen sind, wie leben die Menschen das denn, ihre Welt, ihre Umwelt und wie leben sie trotzdem ihr Leben? Wie haben denn diese Frostfrauen das gemacht?
Also die haben, natürlich mussten sie erstmal Vertrauen schöpfen. Das ist ja das, was man als Journalistin dann auch können muss, sich reinfühlen in diese Gegend. Ich hatte natürlich einen Dolmetscher beiseite, weil ich kein Russisch kann. Und ich habe mich wirklich interessiert für ihre Art zu denken, zu leben. Und irgendwann kommt man dann so ins Gespräch und erkennt dann, aha, da ist eine, die lebt in einem Plattenbau. Da sind ein riesiger Plattenbau mitten in der eisigen Taiga. Da sind vielleicht nur noch 6 oder 7 Wohnungen überhaupt belebt, weil die Mine, zu denen dieser Plattenbau gehörte, die ist längst stillgelegt. Und sie harren da aber aus und sie sagt, ich gehe in die Natur und im Sommer sammle ich die Blaubeeren und dann hat sie mich da zu irgendwelchen Quellen geführt und hat Hölzer gesammelt, Wacholderhölzer und hat daraus Dinge geschnitzt. Und sie erzählte mir auch vom Schamanismus, also dass sie, dass es da eben einzelne, die natürlich sehr unter der UdSSR verfolgt waren, Abkömmlinge der Samen gab, die ja eigentlich mal Lappen, sagen wir, aber das ist ein Schimpfwort für das samische Volk. Und ich habe dann Spuren dessen gefunden und es hat mich nicht losgelassen. Und wurde dann letztendlich auch Vorbild für eine Figur in einem Roman Jahre später. Ekaterina Petrova, meine russischstämmige Rechtsmedizinerin in Nacht ohne Schatten, mit einer schamanischen Großmutter.
Ah, okay. Also irgendwann war Ihnen klar, journalistisch zu arbeiten, das reicht mir nicht. Ich will selber schreiben, ich will selber Personen, Lebensläufe, Geschichten erfinden, zu Ende führen, beeinflussen. Davon träumen ziemlich viele Menschen. Wie Sie das geschafft haben, dass Ihr Traum kein Traum bleiben musste, das erzählen wir in der zweiten Stunde. Aber erst dann und vorher hören wir ein Wort von Rilke, das Sie mitgebracht haben.
Man muss den Dingen die eigene, stille, ungestörte Entwicklung lassen, die tief von innen kommt und durch nichts gedrängt und beschleunigt werden kann. Alles ist auszutragen und dann zu gebären. Reifen wie der Baum, der seine Säfte nicht drängt und getrost in den Stürmen des Frühlings steht. Ohne Angst, dass dahinter kein Sommer kommen könnte. Er kommt doch. Aber er kommt zu den Geduldigen, die da sind, als ob die Ewigkeit vor ihnen läge, so sorglos, still und weit. Man muss Geduld haben gegen das Ungelöste im Herzen und versuchen, die Fragen selber lieb zu haben, wie verschlossene Stuben und Bücher, die in einer anderen Sprache geschrieben sind. Es handelt sich darum, alles zu leben. Wenn man die Frage lebt, lebt man vielleicht allmählich, ohne es zu merken, eines fremden Tages in die Antwort hinein. Das war Rainer Maria Rilke aus den Briefen an einem jungen Dichter, geschrieben vor 110 Jahren am 23. April 1903.
Am Mikrofon Angela Krumpen. Zu Gast in dieser Domradio-Menschensendung ist die Schriftstellerin Gisa Klönne, die uns einen großen Dichter mitgebracht hat, Rainer Maria Rilke, und dann auch noch Briefe an den jungen Dichter. Wenn ich Ihnen gerade zugehört habe und vorher erzählt habe, dass Ihr neuestes Buch, das Lied der Staren nach dem Frost, aus Ihnen herausgewachsen ist durch die Schichten, habe ich gedacht, na, da hatten Sie viel Geduld mit Ihren Fragen und haben die Fragen lieb gehabt, oder?
So ist das. Ich sage aber wirklich immer, dass das Schreiben, jedenfalls so wie ich schreibe, sehr, sehr viel mit Hören zu tun hat. Also da sitzen, die Stille aushalten, auch die Leere. Auch das manchmal Quälende einer Leere, wo man denkt, es muss doch jetzt weitergehen und es kommt nicht. Man muss wirklich warten, man muss Geduld haben. Denken, am Thema bleiben. Und manche Themen brauchen auch einfach Zeit, bis man sie packen kann. Bis die Zeit reif gekommen ist, über sie zu schreiben und die richtigen Worte für sie zu finden.
Rilke sagt ja, nur die, die so lange warten, dann kommt der Sommer, den man angucken kann wie die Ewigkeit. Und die, die denken, sie haben die Ewigkeit vor sich, dann kommt dieser Sommer. Das ist ja fast schier unmöglich auszuhalten, denn wir haben ja nicht die Ewigkeit vor uns.
Nein, die haben wir nicht. Und zum Glück, mit der Erfahrung, mehrere Romane geschrieben zu haben, weiß ich, dass es eben diese entsetzlichen Phasen der Leere gibt. Jedes Mal wieder, wenn man ein Buch, eine Geschichte vollendet hat, dann denkt man, wie soll ich denn jetzt etwas anderes schreiben? Wie kann ich aus dieser Welt wieder auftauchen? Woher kommt eine neue Inspiration? Und dann muss man das aushalten und ist vielleicht auch ein paar Wochen oder Monate unleidlich und weiß nicht so recht. So geht's mir im Moment auch. Und irgendwann, wenn man lange genug Geduld hat, kommt eben doch der erste Funken, der dann wieder weiterführt.
Okay. An etwas anderen Stelle in den gleichen Briefen an den jungen Dichter spricht Rilke davon, dass man entweder Schriftsteller ist oder es nicht ist. Und wenn man es ist, dann soll man dieses Schicksal in Demut annehmen. Erleben Sie das auch so für sich, dass man das entweder ist oder nicht ist?
Ja, das ist auf jeden Fall so. Also man spürt das. Das hat schon was mit Berufung zu tun. Ich denke, das kennen auch Künstler aus anderen Bereichen sehr gut. Und dieses Schriftstellersein heißt eben wirklich, ich kann manche Sachen auch nicht, die andere können. Also wenn ich in einer Buchwelt bin und einen Romankosmos entwerfe, dann kann ich nicht zum Beispiel abends noch ins Kino gehen und auf eine Party, wenn ich richtig drin bin. Ich muss mich dann wirklich auf diese Welt einlassen. Es hat was mit dieser Versenkung zu tun, die wirklich wesentlich ist. Das ist wieder dieses Hören.
Das ist eher so, wie man nicht gleichzeitig ins Kloster gehen kann und asketisch leben kann und in der Welt sein kann. Man muss sich da mal für eine Weile entscheiden.
Das hat genau so was. Ja, es hat was mit Rückzug zu tun. Und es ist zugleich, auch wenn es oft, jedenfalls für mich, auch etwas sehr Quälendes hat, das Schreiben, dieses Dinge wieder verwerfen. Also man schreibt ja so viel mehr, als man dann letztendlich im Buch findet. Also werfe ich 100 Seiten vom Romananfang wieder weg, weil ich irgendwann spüre, das ist nicht das Richtige. Dann muss ich eben doch lernen zu akzeptieren, dass eben diese 100 Seiten oder 50 Seiten oder was auch immer geschrieben werden mussten, um quasi eine Schicht abzutragen und zu der richtigen Sprache, der richtigen Geschichte, dem richtigen Stil zu kommen, der dahinter verborgen ist. Das ist diese Zähigkeit. Und obwohl man sich wünscht, nein, kann man nicht anders. Und das ist dann, glaube ich, diese Demut, das anzunehmen. Also zu sagen, okay, es ist nun mal das, was ich am besten kann und letztendlich immer wieder machen werde, auch wenn es wehtut.
Im Domradio. In der Sendung Menschen ist heute zu Gast die Schriftstellerin Gisa Klönne. Bevor sie Schriftstellerin wurde, war sie Journalistin. Sie war Redakteurin eines Naturmagazins und als ihnen klar wurde, so geht das nicht, ich will richtig schreiben, haben sie auch richtig einen Cut gemacht und gekündigt. War das schwer?
Ja und nein. Also natürlich waren die Existenzängste da. Schaffe ich das? Wie mache ich das? Und andererseits war natürlich auch der Leidensdruck als Redakteurin und zuletzt Chefredakteurin dieses Magazins sehr hoch, weil ich gar nicht mehr geschrieben habe. Höchstens noch das Editorial. Ansonsten habe ich redigiert und geplant und Anzeigen platziert und Themenkonferenzen geleitet. Also war es eigentlich leicht, wenn ich gewusst hätte, wie hart die ersten Jahre als freie Journalistin dann werden. Und wie es mich quält und wie viel Romananfänge ich in den Papierkorb schmeißen muss, bis endlich mal Der Wald ist Schweigen fertig geschrieben war, in dann 2,5 Jahren, nebenbei Tätigkeit. Doch, ich glaube, ich hätte es wieder gemacht. Aber noch jetzt, ängstlicher, als ich es getan habe.
Es hätte mich jetzt auch gewundert, wenn Sie was anderes am Schluss gesagt hätten. Also, Sie wollten das, Sie hatten diesen Traum und Sie haben sich dann ja auch noch unter Zeitdruck gesetzt. Sie haben ja dann auch noch gesagt, also entweder, bis ich 40 bin, oder nicht?
Ja, das war so. Ich glaube, man braucht schon einen gewissen Druck oder ein Ziel, auf das man hinarbeitet. Und man kann natürlich immer noch feilen und weiter. Und dann wird man nie fertig. Und auf den ersten Roman hat ja keiner in dieser ganzen Verlagswelt gewartet. Das kauft einem keiner ab. Wenn man Glück hat, kauft es einem einer ab, wenn das Buch fertig ist. Aber vorher nicht. Also muss man es vollenden. Und dann habe ich gedacht, okay, 40. Geburtstag, bis dahin willst du es geschafft haben. Und 3 Tage vorher hatte ich es geschafft.
Der Wald ist Schweigen, so heißt es dann. Wann wussten Sie denn, das ist die Geschichte zu meinem ersten Krimi?
Das war wirklich während einer Auszeit in einem Yoga-Ashram, wo ich viel durch den Wald gelaufen bin. Es wurde viel meditiert. Es war so eine Zeit, auch teilweise mit Fasten und Rückbesinnung, wo ich auf einmal dachte, wie muss eine Kommissarsfigur sein, die mich wirklich packt? Und so kam Judith Krieger dann bei einem Waldspaziergang zu mir. Und ich dachte, wie soll eine starke Kommissarin sein? Das soll eine Frau sein, die stark ist in dem Sinne, dass sie auch gefallen ist schon, dass sie Ängste hat, dass sie zweifelt, dass sie verletzlich ist und trotzdem weitermacht.
Das heißt, Sie wussten da schon, dass Sie eine Kriminalkommissarin suchten.
Ja,
Sie wussten schon, dass Sie zu den Krimis wollten.
Ja, ich hatte auch andere Versuche gemacht und also es war nie so, dass ich gesagt habe, ich werde für den Rest meines Lebens Kriminalromane schreiben. Aber ich war damals recht fasziniert von dem Genre und dachte, ja, es ist auch ganz gut, einen Halt zu haben. Einen Halt in dem Sinne, dass ein Kriminalroman ja im Qua des Genres gewisse Vorgaben hat. Also man hat einen Mord aufzuklären. Das ist ein Handlungsgerüst, das ist gar nicht so schlecht, obwohl es wiederum andere sehr große Schwierigkeiten mit sich bringt. Die Spannung, wie erzeuge ich sie? Der Täter muss quasi ja von der ersten Seite an da sein und trotzdem nicht sehbar sein und die Leser dürfen erst ganz am Ende eines Kriminalromans sagen, hätte ich mir es doch gedacht, das war doch schon auf Seite 30 klar und ich habe es nicht gemerkt. Also um diese Fallen zu stellen, muss man schon sehr kunstfertig sein.
Das heißt, diesen Rahmen, der ist Ihnen entgegengekommen, weil der Rahmen legt ja nicht nur fest, dass es um einen Mord gehen muss, der aufgeklärt werden muss, sondern auch, dass es Kriminalkommissare gibt und in einem bestimmten Milieu spielt. Dann, wenn er einmal passiert ist, also vorher kann er natürlich in allen Milieus spielen, aber wenn er einmal passiert ist, muss er auf jeden Fall in die Welt der Polizei wandern.
Ja, das natürlich, aber noch viel mehr, noch interessanter ist natürlich die Gesellschaft an sich. Und da sind wir wieder dann, also nicht umsonst wird ja der Kriminalroman heute auch häufig als der moderne Heimat- oder Gesellschaftsroman bezeichnet. Man kann eben sich ein Stückchen der nicht so heilen Welt herausgreifen, erzählt ein bestimmtes Milieu, schafft Figuren. Und was mich an dem Genre eben auch interessiert ist, es gibt ja nichts Brutaleres als ein gewaltsamer Mord, als ein gewaltsamer Tod, der ins Leben von Unschuldigen hereinbricht. Und für mich ist immer die Dreh- und Angelfrage, was macht ein solches grausames Ereignis mit allen, die damit konfrontiert werden? Also sowohl mit den Opfern und deren Angehörigen, als auch mit dem Täter, aber eben auch mit den Kommissarsfiguren. Es geht also immer gleich um die Existenzfragen. Wir sind alle sterblich, wir wissen das, wir verdrängen es gerne, aber dann, Leben und Tod, sind wir gezwungen und die Figuren in meinen Kriminalromanen sind es eben gezwungen, sich eben auch damit zu beschäftigen, mit dieser Frage, was kommt eigentlich danach? Oder wenn ich da gewesen wäre an dieser Stelle, dann wäre ich jetzt tot.
Und habe ich gut genug gelebt, dass ich dann hätte tot sein können?
Ja,
zum Beispiel.
Habe ich auch genug gelebt, ja.
Das erste Buch, das haben Sie so heiß ersehnt und über den Moment, als Sie mit diesem ersten Buch fertig waren, schreiben Sie auf Ihrer Homepage, ich weiß noch genau, wie froh und stolz ich selbst gewesen bin, als ich im September 2004 die letzte Zeile meines Erstlings, Der Wald ist Schweigen, geschrieben hatte. Stolz und erleichtert und ein wenig ungläubig. Abends haben wir im Garten Lagerfeuer gemacht und Nachbarn und Freunde spontan zu Sekt und Pizza eingeladen. Das klingt nach einem ganz großen Moment.
Ja, das war auch wunderbar. Das Wetter spielte mit, man konnte draußen sitzen, ein Feuer, Sekt, Pizza, wunderbar.
In dem Moment, trotz Sekt und Pizza und schönem Wetter, haben Sie wahrscheinlich noch nicht gewusst, dass Sie mit Judith Krieger und Manny Kozilius, Ihren Kriminalkommissaren, langjährige Begleiter für Sie und Ihre Leser geschaffen hatten. Wann ist das denn klar geworden?
Das war natürlich so, dass mich dann der Erfolg sehr schnell fast überrollt hat. Also es wollten mehrere Verlage diesen Roman haben. Was eigentlich untypisch ist, so wie die Welt funktioniert.
Schon, ja.
Ich hatte dann eben gleich einen sehr großen Erfolg. Ich wurde direkt im Hardcover bei Ullstein veröffentlicht. Es gab ganz, ganz viele Fans. Es gab eine Lesereise. Und irgendwie über Nacht hatte ich auf einmal Ideen für Folgeromane. Und kaum hatte ich die, fragte auch schon der Verleger an, wie ist es? Wir brauchen jetzt neuen Stoff. Die Leute sind heiß. Kannst du noch eins schreiben? Und ich hatte natürlich meine Figuren schon so angelegt, dass sie sich verändern können. Also die Spannung in meinen Romanen ist immer auch die Spannung, was passiert mit den Figuren. Und so ist jeder Roman wie eine Entwicklungsreise meiner beiden Kommissare. Die müssen am Ende immer verändert sein. Und die ganze Serie ist auch so eine Entwicklungsreise.
Ja, und das sind 5 mittlerweile schon. Und über diese 5 Kriminalromane sprechen wir jetzt gleich. Im Domradio jetzt in dieser Sendung Menschen. Die Schriftstellerin Gisa Klönne, die vielfach ausgezeichnet worden ist für ihre Kriminalromane mit dem renommiertesten Krimipreis, genauso wie mit Stipendien oder auch der Verleihung der Ehrenkommissarin durch die Bonner Polizei. Wie kommt das denn, dass Sie so gut über Verbrechen und Verbrecher schreiben können, dass Sie dauernd ausgezeichnet werden?
Ja, also ganz sicher bin ich mir nicht, warum die Polizei überhaupt Interesse daran hat, Kriminalromane zu lesen. Ich hatte eigentlich gedacht, als ich anfing, die wären heilfroh, wenn sie abends Feierabend haben und was anderes lesen. Tatsächlich gibt es aber etliche Kriminalkommissare, die Romane lesen, Krimis. Und die mir natürlich auch, wenn ich recherchiere für meine Romane, dann mit Fragen zur Seite stehen, also mit Antworten. Ich habe natürlich als Nicht-Polizistin da sehr, sehr viele Fragen, genauso wie an die Rechtsmedizin. Und eines Tages hatte ich eine Lesung im Bonner Polizeipräsidium und beim Abschied wurde mir dann diese Urkunde überreicht, Ehrenkommissarin der Kriminalpolizei Bonn, angeblich, weil ich die Seelen der Polizisten so gut beschreibe und auch den Polizeialltag einigermaßen realistisch rüberbringe.
Das ist jetzt die Polizistenseite und die Verbrechen und die Verbrecher, warum können Sie das so gut beschreiben?
Einfühlung, also sicherlich nicht Recherche in dem Sinne, dass ich Verbrechen begehe.
Aber ins Gefängnis gehen, mit Verbrechern reden?
Das wäre eine Möglichkeit, das habe ich bis jetzt noch nicht getan. Also bei mir steht immer am Anfang eines Romans stehen die Figuren. Und natürlich erstmal meine Hauptfiguren, Judith Krieger und Manny Corzilius. Und dann überlege ich mir, weil es ja eben eine Entwicklungsreise ist, was passiert mit denen, Also es ist oft aus der Entwicklung dieser Figuren, komme ich auf ein bestimmtes Thema. Also bei Farben der Schuld zum Beispiel hatte ich das Thema, dass Judith im Dienst getötet hatte, in Notwehr. Eine Situation, mit der leider manche Polizisten konfrontiert sind. Und dann ergab sich daraus, wie geht sie damit um? Und so kam ich zu dem Thema. Ich kam dann zur Polizeiseelsorge, darüber kam ich dann zur katholischen Kirche, darüber kam ich zum Priestermord.
Genau, also ich meine, wenn wir schon bei den Farben der Schuld sind, also Sie haben dafür nicht nur die katholische Telefonseelsorge als Rechercheort aufgesucht und einen Polizeipriester befragt, sondern auch einen Karatetrainer und einen Drogenfahnder. Das klingt unglaublich aufwendig.
Das ist aufwendig, einen kompletten Romankorpus zu entwickeln. Aber ich möchte gerne, dass die Figuren glaubwürdig sind, dass ihnen was Wahrhaftiges anlastet. Und ich brauche sehr, sehr viel Informationen über ein bestimmtes Setting, über ein bestimmtes Thema, über eine bestimmte Arbeitsweise. Ich schreibe in dem Buch da nur Bruchteile davon. Aber ich muss die Welt, die ich erfinde und dann beschreibe und für die Leser ja dadurch auch wieder zum Leben bringe beim Lesen, sehr genau kennen. Sonst finde ich nicht die richtigen Worte, die richtigen Szenen dafür.
Und jetzt nach 5 Kriminalromanen bewegen Sie sich da so sicher wie ein Fisch im Wasser durch die Polizeiseite?
Das auf jeden Fall. Also ich denke auch, dass meine jahrelange Arbeit als Journalistin zuvor mir natürlich viel geholfen hat, wie man ein Rechercheinterview führt, wie man Informationen handelt, um mal ein englisches Wort zu benutzen. Ich weiß natürlich auch viel mehr über die Polizeiroutine, als ich beim ersten Buch weiß. Ich habe auch einen Rechtsmediziner meines Vertrauens.
Ja, das ist sowieso noch so ein Thema. Aber Sie gehen da gar nicht direkt hin, sondern Sie lassen sich Fotos zeigen.
Doch, ich gehe natürlich direkt hin. Und sage ich zum Beispiel, ich mache Ihnen bestimmte Vorgaben. Ich sage, ich habe mir jetzt mal überlegt, ich habe die und die Mordwaffe. Wie würde denn dann eine Wunde aussehen?
Ach so, Sie und gucken dann, sich nicht Leichen oder Fotos von Leichen an.
Das auch. Das auch. Also je nachdem, was ich brauche. Ich bin immer sehr froh, dass diese Fotos nicht riechen. nein, er erzählt mir sehr, sehr viel auch über die Arbeitsweise und ich sage auch dann, ich brauche auch manchmal dramaturgische Informationen von ihm. Ich sage, es muss etwas sein, was die Rechtsmediziner bei der ersten Obduktion noch nicht erkennen und was sie dann erst vielleicht irgendwie später in den Ermittlungen finden. Was könnte das sein? Und dann sitzen wir da und grübeln. Und dadurch kommt man natürlich dann auch ins Reden über Handlungen und Untersuchungsmethoden. Und dann, er ist Gott sei Dank ein Mann, der sich auch für Kriminalliteratur sehr begeistert und seinen Beruf liebt.
und insofern da auch wirklich ein wunderbarer Gesprächspartner und Sparringpartner ist.
Also diese Recherchen spielen eine große Rolle in allen ihrer Bücher, auch in dem neuesten Buch, was aber auch in allen Büchern eine sehr große Rolle spielt, das ist Musik, sehr, sehr unterschiedliche Musik. Sie haben das eben von England gesagt, dass man da nicht unterscheidet zwischen E- und U-Literatur. Sie unterscheiden in ihren Büchern auch nicht, ob ihre Protagonisten E- oder U-Musik brauchen. Sie brauchen ganz viel Musik und das erzählen wir nach den Nachrichten. In der Sendung Menschen, heute zu Gast die Schriftstellerin Gisa Klönne. Und jetzt versuchen wir mal, dass wir etwas hören, was in ihren Büchern eine große Rolle spielt.
Es tönt der Kanarenschall, da steht der wilde Wasserfall, umschwebt mit Schaum und Wogen, den Eck im Regenbogen, die Bäume neigen, sich tief und schweigen, und atmen horcht die Nachtigall.
Das ist ein Ausschnitt aus dem Lied Der Nöck von Karl Löwe, 1938 gesungen von Heinrich Schlussnuss. Gisa Klönne, ein Lied, das in ihrem neuen Roman Das Lied der Stare nach dem Frost eine große Rolle spielt. Das Buch, eine Familiengeschichte in Mecklenburg, hat zwei Zeitebenen, eine in den 20er, 30er, 40er Jahren des 20. Jahrhunderts. Und sie haben sich auf vielen Wegen, so ähnlich wie bei den Krimis, was sie eben erzählt haben, in diese Zeit hinein recherchiert und gefühlt. Und unvermutet lebendig wurde diese Zeit, so schreiben sie das auf ihrer Homepage, als sie in einem Tagebuch der 20er Jahre auf den Opernsänger Paul Bender gestoßen sind. Bis zu Heinrich Schlussnuss auf YouTube war es da nicht mehr weit. Und das hat ihnen eine Gänsehaut eingetragen. Warum?
Nun ja, weil es gab in diesen schönen Mecklenburger Seen, in denen wir natürlich bei jedem Film, bei jedem Familientag schwimmen mussten, so zwischen Mai und Oktober, egal wie kalt die sind immer so geheimnisvoll Schilf umstanden. Da raschelt und wispert es immer so im Schilf. Und während wir dann da also alle so immer schwammen, irgendjemand fing an vom Nöck zu reden. Der Nöck, der Wassermann, der da mit seinem lieblichen Gesang und seiner Wasserflöte irgendwo im Schilf hockt vielleicht und zaubert. War also so eine Figur, die meine Fantasie von Kindheit an geprägt hat und der eben wirklich so von Generation zu Generation auch geerbt wurde.
Okay.
Und als ich dann in einem Tagebuch eben eine Aufzeichnung meiner Großmutter fand, dass sie in Leipzig im Gewandhaus in den 20er Jahren diesen Sänger Paul Bender so anhimmelte und irgendwie also den Nöck so liebte, wurde mir auf einmal erst klar, erst während der Recherche zu diesem Roman, als ich das las, warum dieser Nöck so durch unsere Familie geisterte.
Warum der bei jedem Schwimmen im Schilfteich mit dabei war.
Ja, und warum wir überhaupt immer nicht Wassermann sagen, sondern Nöck in unserer Familie.
Okay.
Und dann habe ich gedacht, okay, recherchiere doch mal Paul Bender. Und dann habe ich Paul Bender recherchiert und dann kam ich eben, dachte ich, aha, tatsächlich Opernsänger, es gab ihn. Dann zu iTunes und dann hörte ich eben eine Aufnahme aus den 40er Jahren, mit dieser etwas, die wir gerade auch gehört haben, etwas theatralischen, überzogenen Intonation. Und das war wirklich so ein Gänsehautmoment, weil ich dann quasi diese fast 100 Jahre übersprungen hatte und wirklich in die Erlebniswelt meiner Großmutter eintauchen konnte.
Aber das ist ja eine Sprache, es tönt des Nöcken Harfenschall, da steht der wilde Wasserfall, umschwebt mit Schaum und Wogen den Nöck im Regenbogen. Was war das denn bei Ihrer Großmutter, dass das ausgerechnet dabei das Herz klopfte?
Das kann man nicht sagen. Das hat sie nicht überliefert. Ich denke, es war ein bisschen die Sprache, es war aber auch die Musik, diese Fantasie, es sind ja fantastische Bilder. Und ich habe dann einfach diesen Nöck genommen und ihn meiner Figur Elise im Roman gegeben als ein Leitmotiv, als ein Familienleitmotiv. Also diese Nöck ist in unserer Familie nicht so bedeutsam, wie er jetzt in diesem Buch geworden ist. Aber meine Gegenwartshauptfigur Rixa Hinrichs ist ja Pianistin, Barpianistin. Deswegen ist das Lied Der Starre nach dem Frost natürlich ein Buch, in dem sehr viel Musik vorkommt. Und sie nimmt natürlich als Musikerin extrem über den Hörsinn wahr. Und so ist es auch für sie eben dann der Nöck, die Musik, die sie verbindet und die ihr zeigt, wo sie herkommt.
Das ist, wenn wir gerade beim Hören bleiben, um dann zur Musik zurückzukommen. Das haben Sie jetzt schon ein paar Mal gesagt. Sie haben das bei der Telefonseelsorge beschrieben, dass man dann natürlich ganz auf die Stimme fokussiert sein muss, weil man keine anderen Informationen mehr bekommt. Aber Sie haben auch beim Schreiben gesagt, man muss erst hören.
Ja.
Dann kann man schreiben. Ja. Das gilt bei Musik natürlich. Sie haben das für dieses neue Buch durchgezählt. Also, Sie haben 85 Rocksongs gefunden, Kirchenlieder, Sinfonien, Klavierpartituren von 76 Komponisten und Interpreten aus 6 Jahrhunderten. Und das Spektrum reicht von Martin Luthers Vom Himmel hoch, da komme ich her, aus dem Jahr 1539, bis zu den Seven Devils von Florence, und helfen Sie mir, Sie können
Florence besser, and the Machine.
Im Jahr 2012. Ehrlich, dass Sie das erst da reinschreiben und dann wieder alles rauszählen, das hat mich ja gewundert. Haben Sie sich echt hingesetzt und am Ende das Manuskript durchgezählt?
Ja, man muss ja, wenn man so ein Manuskript fertig hat, das mehrmals überarbeiten und Satzfahnenkorrektur und im Lektorat. Und dann habe ich irgendwann erst gemerkt, in dieser Häufung, wo mir Musiktitel unterkamen, einige en passant, andere spielen eben eine große Rolle, wie der Nöck. Oder die Winterreise von Schubert ist auch ein wichtiges Leitmotiv dieses Romans. Und ich dachte, jetzt zählst du durch, jetzt hast du den Ehrgeiz. Beim letzten Korrekturdurchgang machst du dir einfach eine Strichliste, wie viel es sind, und schreibst die ganzen Titel raus.
Das haben Sie gemacht. Es gibt auch eine Stelle, die habe ich mir notiert, da kommen auf einer Seite mindestens 11 Stück. Das ist dann bei der Barpianistin.
Das war natürlich, wie ist eine Barpianistin, ja. Wie arbeitet die und wie springt sie auch assoziativ, indem sie Stimmungen aus dem Publikum aufnimmt, auf sich selber hört, was jetzt angesagt aus ihrem Repertoire schöpft. Wie kann ich das beschreiben? Das ist dann so ein flüchtiger Streifzug. Ich weiß aber von vielen meiner Lesern, dass sie sich tatsächlich immer an meiner Musik orientieren, dass also auch die Lieder, die in den Kriminalromanen dann eine wesentliche Rolle spielen, die meine Kommissarin gerade hört, dass dann teilweise sich die Leser diese CDs holen. Also quasi fast schon so ein bisschen auf meine Musiktipps lauern.
Ja, also das kann ich sogar verstehen, denn das gehört so sehr zu dem Kosmos ihrer Figuren dazu, dass man das natürlich, wenn man es kennt, dann fängt man an, es zu hören beim Lesen, aber wenn man es nicht kennt, dann will man doch trotzdem wissen, was die jetzt gehört haben.
Wahrscheinlich ist das so, ja. So. Und dann ist es natürlich auch so, dass ja auch die Sprache eine eigene Melodie hat. Also wenn ich immer sage, dass das Hören ist so wichtig. Also ich lese mir oft auch Passagen laut vor, wenn ich sie schreibe. Einfach um zu hören, ob es funktioniert, ob die Sprachmelodie stimmt. Also dieses Akustische ist schon etwas, was ich brauche, teilweise auch Musik als Inspiration, um das dann in Worte zu übersetzen.
Sie schreiben nicht nur über Musik, Sie machen auch Musik. Das erzählen wir aber jetzt gleich, denn Sie haben eine ganz besondere Band gegründet. Hands Up, das sind nämlich nur Kriminalautoren zugelassen in dieser Band. Im Domradio, in der Sendung Menschen, geht die Zeit zu Ende, Gisa Klönnen. Nicht, dass ich noch die ein oder andere Frage auf Lager hätte, die ich gerne fragen würde, aber das geht nicht. Versprochen habe ich, dass wir über Hands Up sprechen. Das ist die Band, die Sie gegründet oder mitgegründet haben, das weiß ich gar nicht, mitgegründet haben.
Hands Up and the Shooting Stars.
Oh, Sie sind die Sängerin?
Ja, eine der Sängerinnen. Wir sind zwei. Meine Kollegin Sandra Lübkes ist die andere.
Und beitreten darf man nur, wenn man Kriminalromane schreibt. Wie abgefahren ist das denn? Wie kam das denn? Haben Sie bei der Kriminale zusammengesessen und gesagt, wir müssen nach dem einen oder anderen Cocktail mal was zusammen Musikalisches machen?
Ganz genau. Es geisterte seit Jahren immer, man trifft sich ja zur Kriminale, dem großen Krimi-Festival, es ist gerade am Sonntag zu Ende gegangen, diesmal war es in Bern, trifft sich die krimischreibende Zunft aus Deutschland, Österreich und der Schweiz einmal im Jahr, immer an einem anderen Ort, um zu feiern, um ganz viele Lesungen zu machen und um ja, sich auszutauschen, Netzwerken. Ganz ehrlich, wir haben meistens eine Hotelbar von einem großen Hotel, in dem Hotel wohnen wir auch alle. Und in dieser Hotelbar wird das Barpersonal schon sehr strapaziert, weil Krimiautoren sind ja per se erstmal einsam an ihrem Schreibtisch, aber wehe, wenn sie losgelassen, wenn sie einmal im Jahr zusammenkommen. Dann unterhält man sich über ganz vieles, über Verlage, über Agenten, über Mordmethoden, über wie es einem so geht, wenn man schon wieder jemand hat sterben lassen, den man liebgewonnen hat im Roman. Über solche wunderbaren Fachfragen. Man hat viel Spaß miteinander und seit Jahren kamen zwei Kollegen eben immer wieder mal an und sagten, die eben auch teilweise Musik machen. Einer in einer sehr professionellen Band, einer kommt eigentlich aus der klassischen Musik. Man müsste mal. Wir haben doch so viel Talente. Und nach einer Kriminale vor 3 Jahren kam dann so eine Rundmail über die Mailingliste, über die wir natürlich auch vernetzt sind.
wer würde denn mitmachen und was? Und ich dachte, ja, ich habe eine Weile schon gesungen. Mhm. Vielleicht so für den Background habe ich dann also hingeschrieben, also Leute, wenn ihr jemanden sucht, der hinten irgendwie so ein bisschen Schalala macht, das bin ich, mache ich gern mit, finde ich lustig. Es meldete sich aber außer mir nur Sandra Lübkes, die übrigens witzigerweise auch Pfarrerstochter ist, erfolgreiche Krimi-Autorin und seit Jahr und Tag schon auch als Musikerin unterwegs. Und ruckzuck wurde beim ersten Treffen beschlossen, dass auch ich singen könnte, gut genug, um an erster Stelle mit Sandra zu stehen. Und so sind wir acht Krimi-Autoren, also sechs Krimi-Autoren, zwei Autorinnen, die singen, die anderen spielen halt Bass, Schlagzeug, Blues, Harp. Oliver Buslau, ein Kollege aus dem Bergischen, spielt eine 100-jährige Bratsche und Piano. Also wir sind recht breit aufgestellt. Wir haben auch eine singende Säge. Wir kommen aus vier Bundesländern, können also nicht so regelmäßig proben, spielen nur wenige Locations pro Jahr. Drei Konzerte haben wir uns gesagt, weil wir alle so viel zu tun haben. Aber das mit viel Freude.
Wollte ich gerade sagen, die machen dann aber auch richtig Spaß.
Die machen richtig Spaß, wenn wir uns endlich mal auf einen Termin geeinigt haben. Und natürlich machen wir Lieder wie Killing Me Softly und When I'm Dead, I'm Gone und Every Breath You Take. Also es muss immer einen Krimi-Bezug haben.
Okay, also was da drin steckt, nicht nur die Musik und die Krimis, die zu Ihnen gehören, sondern auch das Netzwerken. Das ist was ganz Wichtiges, darüber haben wir, das haben wir mal gestreift, auch das Frauennetzwerken, was ja nochmal was anderes ist, wo man sich aus anderen Gründen vernetzt zumindest. Ist das denn tatsächlich so oder sind das mehr Zweckbündnisse? Also verraten Sie sich wirklich Ihre Geheimnisse oder ist es mehr, dass man sich irgendwie zusammentut, wie man sich mit Kollegen halt zusammentut, um nicht so alleine zu sein? Aber oder haben Sie Angst, dass es irgendwie...
Es ist eine Mischung. Also zum einen sind wir natürlich also das Syndikat, das Hauptnetzwerk, in dem also inzwischen über 700 deutschsprachige Krimi-Autoren, Autorinnen vernetzt sind. Wir haben natürlich gemeinsam eine ziemlich große Schlagkraft. Zum Beispiel sind wir jetzt seit dem letzten Jahr, leider muss man sagen, als die Piraten das Urheberrecht abschaffen wollten, sind wir zum federführenden Netzwerk geworden, das für das Urheberrecht, für den Erhalt des Urheberrechts, von dem wir ja letztendlich alle leben können, ohne Urheberrecht könnten wir nicht vom Schreiben leben, da haben wir natürlich einfach als Autorennetzwerk eine sehr viel größere Schlagkraft. Und da wir keine Gewerkschaft sind, sondern eine Vereinigung, freiwillig, sind wir auch flexibler in den Aktionen, die wir machen können. Das ist also der eine Punkt, dass wir wirklich auch mal politisch werden. Das Netzwerken an sich ist so eine Sache. Also natürlich spricht man mit vielen über vieles und dann gibt es immer einige, die einem besonders nah sind, wo man dann auch wirklich ganz große Geheimnisse austauscht. Wir haben aber, als ich angefangen habe mit dem Krimi-Schreiben, wirklich auch gestandene Kollegen, Kolleginnen gute Tipps und Ratschläge gegeben. Und ich habe mir immer geschworen, da ich auch oft entmutigt wurde auf meinem Weg als Schriftstellerin, ich würde das weitergeben. Und deswegen gebe ich auch heute eben Seminare und bin auch immer wieder sehr gerne Mentorin für jüngere Kolleginnen, die dann sich bewerben können über ein Mentoring-Programm des Krimi-Autorinnen-Netzwerks Mörderische Schwestern.
Oh, Mörderische Schwestern.
Genau.
Aber es müssen Frauen sein.
Das müssen Frauen sein. Das heißt es so, Schwester wird man eben nur, wenn man weiblich ist. Und
ja.
Wobei wir hatten schon mal eine Anfrage von jemandem, der eine Geschlechtsumwandlung gemacht hatte.
Durfte der?
Prinzipiell ja, er kam dann aber doch nicht, oder sie, muss
okay.
man ja sagen.
Ja. Okay, gut. An dieser Stelle machen wir einen Punkt. Sie haben gesagt, es gibt im Moment sind Sie in so einer Phase nach einem abgeschlossenen Werk, wo es ein bisschen dauert, bevor die neue Geschichte anklopft. Ich hoffe dann mal, dass sie schnell anklopft und dass man das dann auch irgendwann wieder lesen kann.
Es gibt schon einen Erscheinungstermin, der wird im Herbst 2014 sein. Die Idee ist also schon einigermaßen weit gereift und ab dem Sommer werde ich wieder schreiben.
Sie blubbert sich auf ihrem Weg nach oben, bis sie dann auf dem Papier landet. Ich wünsche Ihnen gutes Gelingen dabei.
Dankeschön.
Dass Sie schöne Musik mit Ihren Figuren verbinden, dass wir dann wieder hören können, was Ihre Figuren hören. Also alles Gute, viel Freude mit Ihren Figuren und uns viel Freude dann beim Lesen. Wenn Sie jetzt zugehört haben, dann hoffe ich, dass all diejenigen unter Ihnen, die selber denken, ach, würde ich doch endlich mal schreiben, jetzt ernst machen, los, an den Schreibtisch anfangen, sonst gibt das nichts mehr in diesem Leben, okay? Am Mikrofon war Angela Krumpen. Tschüss.